Die Evolution des Evolutionsgedankens. Der Naturforscher soll das Erforschbare erforschen und das Unerforschliche verehren, wie Goethe einmal gesagt hat. Und genau nach dieser Maxime hat Darwin gehandelt. Wie wir alle hatte er zwei Seelen in seiner Brust, von denen die eine wissen und die andere glauben wollte. Beide haben ihre Aufgabe und ihren Platz, und zwar gerade in der Wissenschaft. Schief läuft die Sache nur, wenn der Glauben sich an eine Stelle setzen will, an der man wissen kann, und wenn das Wissen sich auch da breit macht, wo uns nur der Glaube bleibt. Religiöse Bedürfnisse lassen sich nicht rational erledigen, und intellektuelle Neugier lässt sich nicht durch unsinnige Scheinlösungen befriedigen. Als der junge Darwin 1831 zu seiner langjährigen Weltreise mit dem Vermessungsschiff Beagle antrat, wunderte er sich über eine Bemerkung, die jemand in die Schiffsbibel geschrieben hatte. Gott hat die Welt am 28. Oktober 4004 vor Christi Geburt um 9 Uhr morgens geschaffen. Die Berechnung dieses Datums hatte im 17. Jahrhundert begonnen, als ein Bischof namens Ascher sich daran machte, das Lebensalter von jedem der in der Bibel genannten Patriarchen zu eruieren, um die dabei gefundenen Zahlen zu addieren und so den zeitlichen Anfang der Welt, den Moment der Schöpfung, zu bestimmen. Bei diesem Bemühen werden die beiden oben erwähnten Seelen deutlich spürbar. Die eine will Gott und die andere will die Natur erkennen. Ascher kam bald zu der Jahreszahl 4004 vor Christus. Und wenn er und seine Anhänger es dabei belassen hätten, wäre die von ihnen betriebene und an den Universitäten unterrichtete Naturtheologie, Natural Theology, eine respektable Wissenschaft geblieben. Doch wenn das Wissenwollen einmal in Schwung gekommen ist, dann macht es unerbittlich weiter. Und so fügten die Schriftgelehrten dem Jahr den Monat den Tag und dem Tag zuletzt die Uhrzeit hinzu. Und spätestens in dem Augenblick wurde das Unternehmen erst albern und dann selbstauflösend. Es sorgte für seine eigene Abschaffung. Den Unsinn bemerkte Darwin beim Blick in die Schiffsbibel. Eine immer präziser werden wollende Naturtheologie machte keinen Sinn mehr. Sie führte sich selbst ad absurdum und musste durch eine Naturforschung abgelöst werden. Solch eine Wissenschaft gedachte Darwin zu betreiben und zu liefern. Er konnte dies unter anderem deshalb tun, weil sich im Jahrhundert vor ihm die Vorstellung von den Zeiträumen, die der Erde und dem Leben zur Verfügung standen, um so zu werden, wie sie erscheinen, sich geändert hatten. Während das 17. Jahrhundert bestenfalls ein paar tausend Jahre weit denken konnte, was im Übrigen auch nicht so leicht ist, da jeder Einzelne von uns bequem bestenfalls seine eigene Lebensdauer und schon nicht mehr ganz die rund 100 Jahre bis zur Geburt der Großeltern überblicken kann, während das 17. Jahrhundert also bestenfalls ein paar tausend Jahre weit denken konnte, lieferten die Geologen des 18. Jahrhunderts Beweise für eine viel längere Tiefenzeit der Erde, in denen sich verschiedene Epochen der Natur abgelöst haben mussten. Immanuel Kant kommt 1755 zum ersten Mal auf die Idee, von einer Naturgeschichte zu sprechen, und er räumt dem dazugehörenden Geschehen einen Zeitraum von rund 500.000 Jahren ein. Dabei geht es um die Vollendung der Schöpfung, wie er meint, wobei die göttliche Leistung selbst natürlich als unerschütterlich fest und unveränderlich gut betrachtet wird. Die Überzeugung von der Unveränderlichkeit der Arten, sie gehört zu den solidesten und härtesten Brettern, die sich das Abendland vor den kollektiven Kopf gestellt hat. Bei seiner Anbringung kommt es sogar zu einer Zusammenarbeit der Vertreter von religiösen und naturphilosophischen Traditionen. Die fanatischen Anhänger von Platons Ideenlehre sind ebenso wie die gläubigen Christen davon überzeugt, dass zwar einzelne Tiere Variationen aufweisen können, dass ihr Wesen aber ewig, perfekt und somit unabänderlich ist. Christentum ist Platonismus für das Volk, soll Nietzsche einmal gesagt haben. und beide verhindern den Blick auf die lebendige Wirklichkeit der Natur und ihre wahrnehmbare Wechselwirkung, könnte man an dieser Stelle hinzufügen. Es ist also kein Wunder, dass es eine lange Zeit dauerte, bis die Wandelbarkeit der Arten erkannt wurde, und es brauchte auch eine eigenartige Evidenz. Tatsächlich öffnete sich der Blick auf das Wandelbare im organischen Leben erst beim Betrachten toter Formen. Die Geologen des 18. Jahrhunderts brachten immer mehr versteinertes Leben, Fossilien, in die Museen, und je genauer sich ein wissenschaftlich geschulter Geist die Funde anschaute, desto deutlicher trat ihm die Idee vor Augen, dass es in der Vergangenheit der Erde andere Organismen und Gestalten gegeben haben muss. Mit anderen Worten, man entdeckte Arten, die nicht mehr lebten, also gestorben, ausgestorben sein mussten. Doch so selbstverständlich unsere aufgeklärte Zeit diesen Gedanken hinnimmt, für eine Epoche, in der auch der kritische Philosoph Kant noch mit Gott rechnete und seiner Weisheit vertraute, war diese Vorstellung äußerst erschütternd. Wie konnte Gott es in seiner großen Güte und Weisheit zulassen, Leben aussterben zu lassen? Warum hat er es dann überhaupt in die Welt gesetzt? In Paris gab es einen Naturforscher, der diese Frage sehr ernst nahm, der schwer unter ihr litt und sie deshalb dringend zu lösen versuchte, nämlich Jean-Baptiste Lamarck. Er lebte von 1744 bis 1829. Wie konnte er die Befunde der Fossilien und die eindeutige Auskunft der Wissenschaft, dass Arten ausgestorben waren, mit seinem Vertrauen in Gott versöhnen? Die Antwort fiel ihm rechtzeitig zum Jahrhundertwechsel 1800 ein, und sie war wunderbar einfach, wenn man das alte Brett vom Kopf nahm. Die Geologen hatten gezeigt, so Lamarck, dass sich die Erde im Laufe von Jahrtausenden immer wieder verändert hatte. Dann müssen die Arten sich mit ihr gewandelt haben, so sein anschließender und damals sensationeller Gedanke. Gott hat seine Geschöpfe nicht aussterben lassen, konnte er nun verkünden, er hat sie vielmehr umgebildet und umgeformt. Sie sind nicht tot, sondern anders. Damit brachte Lamarck den Gedanken der biologischen Evolution in die Welt, den er, zunächst nur auf ein Reich der Biologie beschränkt, im Jahre 1800 im Anschluss an den uralten Gedanken einer statischen Leiter des Lebens so formulierte: Die Natur hat alle Tierarten nacheinander hervorgebracht. Sie hat mit den Unvollkommenen begonnen und den Vollkommenen aufgehört. Sie hat ihre Organisation graduell entwickelt. Wie groß die Leistung Lamarcks gewesen war, zeigt sich darin, dass Darwin seine Weltreise 1831 noch im festen Glauben an die unwandelbare Konstanz der Arten antrat. Dieses oftmals unbeirrte Festhalten an unveränderlichen Formen hat sicher viele Ursachen. Einer davon steckt, wie erwähnt, in der Geistesgeschichte und ihrem griechischen Ausgangspunkt. Genauer ist die Philosophie Platons gemeint, der ein Verächter der äußeren Erscheinungsformen war, auf ihre Unzulänglichkeiten verwies und sie für unwesentlich erklärte. Wesentlich seien nicht die konkreten Pferde und Pflanzen, wesentlich seien die unveränderlichen Ideen Pferd und Pflanze. Mit diesem Verdikt im Nacken wagte es kein Naturforscher so schnell, die angeschaute Vielfalt der Natur in einem dynamischen Zusammenhang zu sehen. Den Mut brachte erst Lamarck auf, dessen Vorschlag deswegen gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Leider verdunkelte Lamarck seine große Leistung durch den vergeblichen Versuch, einen Mechanismus für den Wandel anzugeben, den wir heute Evolution nennen. Er postulierte 1809, also ein halbes Jahrhundert vor Darwin, dass Eigenschaften vererbt werden können, die im Laufe eines Lebens erworben worden sind. Das ist ganz naiv und gut gemeint. Eine Giraffe versucht, an die süßen Früchte in der Höhe eines Baumes zu kommen und streckt und streckt und streckt ihren Hals. Dabei wird er im Laufe des Lebens ein wenig länger. Und diese Qualität bekommen die Kinder, die ihren Hals wieder strecken und strecken. und ihn auf diese Weise erneut verlängern, und so geht das immer weiter. Dies ist die Ansicht des naiven Menschenverstandes, der sich nicht einfach unterdrücken lässt. Auf diese Weise ist der Ausdruck Lamarckismus mit einer Idee verbunden, die von Biologen gerne mit dem Beiwort des Gespenstes bemüht wird, das nicht zur Ruhe kommt. In der offiziellen Lehre tritt die Idee der Vererbung erworbener Eigenschaften nur als Statthalter für einen grundlegenden Irrtum auf, der durch Darwins Einsichten überholt worden ist. Er hat erkannt, dass die Evolution anders vorgeht, nämlich mit zufälligen Variationen, die sich der schon erwähnten natürlichen Selektion stellen. Wie im Folgenden dargestellt werden soll. Darwins Vorstellung der natürlichen Selektion kann in 5 Beobachtungen zusammengefasst werden, aus denen 3 Folgerungen zu ziehen sind. Er führt zu diesem Zweck eher unauffällig einen neuen Begriff ein, der zwischen dem Individuum und der Art angesiedelt ist, nämlich den der Population. Mit diesem anschaulichen Wort ist eine Gruppe von Lebewesen gemeint, die als Lebensgemeinschaft zusammengehört und gemeinsam in einem Habitat die eigene Existenz sichert und für Nachkommen sorgt. Wie sich herausstellt, sind es keine Arten, die sich anpassen, sondern Populationen. Und es lässt sich vorstellen, dass die jeweiligen Adaptionen die Entfernung von der ursprünglichen Art so lange immer größer werden lassen, bis die ersten Exemplare einer neuen Art erscheinen. So viel zu den allgemeinen Vorstellungen, die im Detail wie folgt entwickelt werden. Die erste Beobachtung betrifft die Fruchtbarkeit der Arten. Darwin bemerkte bei seiner Reise um die Welt, dass die Natur verschwenderisch vorgeht und ihre Geschöpfe äußerst fruchtbar macht. Wenn alle Individuen, die in einer Population zusammenleben, sich in aller Freizügigkeit vermehren würden, so stellte er fest, dann könnte ihre Zahl über alle Maßen zunehmen. Doch, und damit ergibt sich die zweite Beobachtung, doch dies passiert nicht. Denn abgesehen von saisonalen Schwankungen bleiben Populationen stabil. Das heißt, die Zahl ihrer Mitglieder hält sich konstant. Mit der dritten Beobachtung, dass die natürlichen Ressourcen in jeder Umgebung begrenzt sind und mit ihr stabil bleiben, kann die erste Schlussfolgerung gezogen werden. Unter den Individuen einer Population muss es Auseinandersetzungen um die Lebensgrundlagen geben. Und dieser Wettkampf gehört für Darwin mit zu dem Ringen um das Überleben, the struggle for life, mit dem jedes Tier und jede Pflanze beschäftigt ist. Von den Individuen, die sich abmühen und mit und gegeneinander agieren, sind keine 2 identisch, wie die vierte Beobachtung feststellt. Innerhalb einer Population zeigen sich zahlreiche Unterschiede, die Darwin als Variationen bezeichnet. Wie in der Musik lässt sich dabei an ein Thema denken, das von der Natur in verschiedenen Variationen gespielt wird. Das Thema ist natürlich durch die Art bzw. die Population vorgegeben, und es ist klar, dass das von ihm Ausgedrückte, also zum Beispiel ein Pferd sein oder eine Rose sein, vererbt wird. Doch, so die 5. und letzte Beobachtung, auch die Variationen sind erblich, zumindest ein Teil von ihnen. Und damit kann man die gesamte Ernte des Gedankens einfahren. Denn nun lassen sich 2 weitere Folgerungen ziehen. Da sich unter den verschiedenen Individuen nicht alle in gleicher Weise behaupten und es notwendigerweise zu einem Ausleseprozess kommt, lässt sich sagen, dass das Überleben von der erblichen Konstitution abhängig ist. Es kommt, 3. und letzte Schlussfolgerung, zu einer natürlichen Selektion von Variationen, die zum Wandel der Population führen. Dies wiederum findet seinen wahrnehmbaren Ausdruck in einer Anpassung der Art.